Das passt ja sehr zu diesem Predigttext, das ist mein Lebensgrund. Ja, ich sagte es am Anfang schon, die Überschwemmungen, die wir mitbekommen haben, sind ja eigentlich ein ganz lebendiges Anschauungsbeispiel für diesen Predigttext. Ich weiß nicht, ob Sie das vorhin, als Sie den gehört haben, ob Ihnen das gleich so vor Augen stand. Und damit wird auch deutlich, Jesus spricht hier über etwas Dramatisches. Es geht um die Existenz. Es geht um alles. Und deswegen greift Jesus in seinen Rucksack und holt so ein Schild raus. Sie kennen das aus dem Supermarkt, wenn frisch gewischt ist, dass man aufpasst, dass man nicht irgendwo ausrutscht. Ein Warnschild. Und auf diesem Warnschild steht natürlich nicht Rutschgefahr, sondern sein Warnschild heißt Achtung, Warnung fürs Leben, habe ich es mal genannt. Achtung, Warnung fürs Leben, was dem Leben dient. Und die große Frage vieler Menschen, die im Moment betroffen sind, ist ja, warum wurden wir nicht gewarnt? Warum hat das nicht funktioniert vorher? An welcher Stelle sagt Jesus eigentlich das? Er schließt mit diesen Worten seine umfangreichste Rede ab, die wir im Neuen Testament haben, die sogenannte Bergpredigt. Und dann erzählt er am Ende drei kurze Gleichnisgeschichten und spricht drei Warnungen aus. Zum einen warnt er vor Verlockung. Das ist die Geschichte von dem breiten und dem schmalen Weg, vor dem breiten und dem schmalen Tor. Als zweites spricht er eine Warnung aus vor Verführung. Und zwar spricht er über Scheinchristen, die kommen und auf einen falschen Weg führen. Und die dritte Warnung, und darum geht es heute, das ist die Warnung vor dem Ungehorsam ihm gegenüber. Darum geht es heute, um diese Warnung. Und er fordert am Ende zu einer Entscheidung heraus. Das heißt, es ist nicht beliebig, ich erzähle euch mal jetzt ein paar nette Geschichten und dann könnt ihr mal überlegen, sondern die Hausaufgabe heißt, entscheidet euch. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Es ist dringlich, es ist aktuell. Seine Rede beginnt eigentlich schon mit einem Paukenschlag. Er hat in den Seligpreisungen den Menschen, die um ihn saßen, da saßen ja seine Jünger, da saßen aber auch total Interessierte, die gekommen waren. Und man kann auch davon ausgehen, da saßen auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihn ja strengstens beobachtet haben, was dieser Wanderprediger da so von sich gibt. Und da eröffnet er praktisch diese Rede mit dem Paukenschlag und sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht vorzüglicher, besser ist als die eurer Schriftgelehrten und Pharisäer, dann werdet ihr nicht in den Himmel eingehen. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Da fiel doch denen alles aus dem Gesicht. Das war doch ihr Maßstab, das, was ihre Lehrer, ihre Schriftgelehrten, ihre Theologen sagten. Danach richteten sie sich und da war doch das Versprechen und dann ist euch der Himmel garantiert. Und jetzt kommt dieser Wanderprediger und sagt, also wenn ihr nichts Besseres vorzuweisen habt, als das, was die euch weitergeben, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Also die Aufmerksamkeit hatte er danach für das, was weiterkam. Und dann sagt Jesus in der Bergpredigt, ich zeige euch jetzt mal, was es eigentlich heißt, vor Gott recht zu sein. So zu sein, dass man zu Gott passt. Das zeige ich euch jetzt mal in der Bergpredigt. Und dann legt er dort den Geist des Gesetzes aus. Ja, was ist das, was Gott eigentlich gemeint hat, als er dem Mose das Gesetz gab für das Volk? Was wünscht er sich, was fordert er? Und es ist eine radikale Liebe, die Gott fordert und sich damit vorstellt. Dieses Gesetz ist ein radikales Liebesgesetz. Ein jüdischer Theologe, der, man sagt da, ein messianischer Jude, also der an Jesus glaubt als Erlöser, Arnold Fuchtenbaum, hat sich sehr auch damit beschäftigt und hat geschrieben, Jesus nahm dann in seiner Predigt jeweils ein Beispiel aus dem Gesetz des Mose und zeigte, was der Unterschied ist zwischen der Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten und was er dazu sagt und wie er das interpretiert, wann jemand vor Gott recht ist. Und dann entfaltet er das und zeigt die Bergpredigt, das Gesetz Gottes ist von A bis Z ein Liebesgesetz. Und am Ende stellt er die Zuhörer vor die Wahl und sagt, und jetzt seid ihr dran. Entscheidet ihr euch jetzt, wie ihr auf das, was ich gesagt habe, reagiert. Und im Grunde genommen ist das ja das Ende jeder Predigt, jeden Sonntag. Entscheidet euch, was ihr jetzt damit macht, was ihr gehört habt, was Gott euch aufs Herz gelegt hat, wie ihr damit umgeht. Das ist also nicht neu, es war nicht nur damals so, es ist immer so. Oder in jedem Hauskreis, wenn ihr über ein Thema gesprochen habt und euch etwas deutlich geworden ist, entscheidet euch, was ihr jetzt macht. Oder wenn du selber für dich die Bibel liest und Gott dir etwas aufs Herz legt, entscheide dich, was du jetzt tust, was du machst. Es geht nicht nur um die Frage, kannst du wiedergeben, was gesagt wurde. Ist ja so, wie jemand aus dem Gottesdienst heimkommt und der Ehepartner fragt, und, was wurde heute gepredigt? Über Gott. Ja, super. Und das war's. Nein, Jesus stellt seine Zuhörer vor die Wahl. Sie müssen sich entscheiden. Und dann hören wir noch mal rein in diesen Predigttext. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, dann stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, dann stürzt es ein und wird völlig zerstört. Seit 2 Wochen hören wir diesen Text anders. Was wir gesehen und vielleicht manche auch irgendwo miterlebt haben, erschreckt uns. Aus mehreren Gründen. Zum einen, weil wir plötzlich wieder merken, oh, wir haben doch nicht alles im Griff. Unsere Machbarkeit hat Grenzen. Das haben wir ja inzwischen schon nicht mehr geglaubt. Und es können Dinge geschehen, die wir überhaupt nicht für möglich halten. Und wenn das schon hier so ist, wie ist das dann in anderen Lebensfragen? Gibt es da nicht auch Dinge, die geschehen können, die wir gar nicht für möglich halten? Und was ist die Frage? Ist die einzige Reaktion jetzt eine verschärfte Klimadebatte? Oder gibt es auch eine geistliche Reaktion? Auch von uns, die wir das ja glücklicherweise verschont geblieben sind, die meisten, gibt es eine geistliche Reaktion, wo wir sagen, wenn das so schnell gehen kann, wofür lebe ich eigentlich? Wofür setze ich eigentlich mein Geld ein? Meine Zeit? Was ist das eigentlich alles wert? Und was ist wirklich was wert? Gibt es so eine Reaktion, die das auslöst? Bei den Hörern war ja das nicht theoretisch, was Jesus sagte. Es gab in Israel und gibt es bis heute, wir haben das bei unserer Israel-Reise vor 5 Jahren kennengelernt, da sagte unsere Reiseführerin, wisst ihr, wo es die meisten Toten in Israel gibt? Bei welcher Gelegenheit? Beim Ertrinken. Hä, Israel ertrinken? Ja, weil viele Touristen, aber auch Israelis, dann in einem Wadi laufen, in der Wüste, ein ausgetrocknetes Flussbett, das eignet sich zum Wandern, und dann regnet es 5 Kilometer weiter, man kriegt nichts mit in der Gegend, und mit einem Mal kommt ein reißender Strom um die Ecke, der das Wasser gesammelt hat und man kann nicht mehr ausweichen. Also die Hörer wussten, wovon Jesus sprach. Das war für die nicht Theorie. Jetzt erklären wir das mal. Es geht also um zwei Häuslebauer, die stellt Jesus gegenüber. Und diese beiden Häuslebauer stehen im Grunde genommen für die unterschiedliche Art und Weise, wie man auf das reagiert, was Jesus sagt, wie man auf ihn reagiert. Und das hat sich auch nicht verändert. Das ist auch heute die unterschiedliche Weise, wie Menschen auf ihn reagieren, bis heute. Was haben die beiden gemeinsam? Die bauen ihr Lebenshaus. Ja? Jeder möchte aus seinem Leben das Beste machen. Wollen wir alle. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich, wo man damit anfängt, die Bedingungen. Aber jeder will doch irgendwie versuchen, aus seinen Möglichkeiten das Beste zu erreichen. Und was ist noch gemeinsam? Sie haben denselben Bewährungstest. Denn wo Jesus hier drüber spricht, er spricht, glaube ich, nicht über eine sich zufällig ereignende Naturkatastrophe, sondern er spricht über einen Bewährungstest für diese Häuser. Und so ein Bewährungstest können natürlich im Leben immer auch Probleme sein, die auftauchen. Ja, wie der Verlust oder wie eine Krankheit oder wie eine große Enttäuschung, ein Zerbruch von Beziehungen, das, wo man sich plötzlich fragt, was hält mich eigentlich noch im Leben? Worauf stehe ich eigentlich? Was gibt mir jetzt Kraft? Aber Probleme sind sehr unterschiedlich. Man hat den Eindruck, es gibt Menschen, die kennen das Wort Problem kaum. Und es gibt Menschen, die kennen nichts außer Problem. Ich glaube, irgendwo dazwischen spielt sich unser ganzes Leben ab. Ja? Also das kann sehr unterschiedlich sein mit dem Problem. Deswegen glaube ich, dass Jesus nicht vorrangig hier bei dem Bewährungstest an Probleme denkt, sondern er denkt an das, was auf uns alle zukommt. Und das ist das Gericht Gottes. Das kommt. Jeder von uns wird sich vor Gott verantworten. Für das, was er im Leben getan, gesagt, gedacht hat. Das ist das Gericht Gottes. Und das ist für alle gleich. Und Jesus hat am Anfang, wisst ihr noch, diesen Paukenschlag? Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ihm geht es um den Himmel. Und er sagt, im Gericht kann alles bestehen bleiben oder es kann alles davon rauschen. Und der Gegensatz zum Himmel ist die Hölle. Darüber hat Jesus auch gesprochen. Ein Ort, an dem es keinerlei Liebe gibt. Auch kein Gesetz, das Liebe garantiert, wo die Bosheit in par excellence da sein wird. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus so ein Warnschild aufstellt? Aus Liebe? Weil er sagt, hey, es geht um alles. Es geht hier wirklich um alles. Und das ist nämlich das Unterschiedliche bei diesen beiden Häuslebauern. Es geht um die Frage, worauf gründe ich mich? Was leitet mich? Ist es stabil oder ist es instabil? Bleibt es bestehen oder wird es völlig zerschmettert und zerbrechen? Und offensichtlich entscheidet sich der eine daran, dafür, sich ganz auf Jesus einzulassen. Ihm ganz zu folgen, wo haben wir in dem Lied Friede mit Gott, sei du mein Stern, der mich leitet, gesungen. Und dem bezeichnet Jesus, super, du bist klug, du bist vorausschauend, das wird dich durchtragen. Und dann gibt es den anderen, der vielleicht sogar das, was Jesus sagt, gut findet. Aber der sagt, es reicht nicht, dass ich mein Leben danach ausrichte. Und den bezeichnet Jesus als Dummkopf. Eigentlich steht da sogar Idiot. Und das aus dem Mund unseres Herrn. Und die gehen davon aus, dass der Häuslebauer, der auf Sand baut, natürlich nicht mit Absicht auf Sand baut. Es steht ja hier nichts über die Motivation. Warum wählt der eine den Grund und der andere den Grund? Steht ja nichts da. Man kann sich was denken. Vielleicht empfindet der eine, nee, wenn ich mich nach Jesus richten muss, das ist viel zu einschränkend für mein Leben. Da kann ich mich zu wenig selbst verwirklichen. Ich will doch das Leben genießen. Oder andere, die sagen, nee, ich habe mein Leben im Griff. Manchmal sogar durch Frömmigkeit. Und damals hatten die durch Frömmigkeit sozusagen ihr Leben abgesichert und im Griff. Da wird Unangenehmes manchmal auch einfach ausgeblendet. Kennen Sie Menschen, die einfach so das Unangenehme ausblenden? Ach, das passiert nicht. Es ist eine Sicherheit, die trügt, sagt Jesus. Und deswegen stellt er das Warnschild auf. Und da ist die Frage natürlich, die sich aus diesem Text ganz natürlich ergibt, was sagt Jesus denn jetzt eigentlich zu dir? Bei Häuslebauen ist natürlich heute klar, da wird jeder sagen, wie kann man ohne gescheites Fundament bauen? Ja, das macht keiner mehr bei uns. Aber es geht ja hier um ein geistliches Haus, das ich baue. Und wie ist es da mit dem Fundament? Gehörst du zu den Klugen oder gehörst du zu den Dummen? Zu welchen gehörst du? Wir kommen gleich drauf, woran man das erkennt. Ist denn das Ganze für euch, ich könnte mir vorstellen, dass mancher ein bisschen jetzt unruhig wird auf seinem Stuhl oder in seiner Bank. Ist das Ganze beunruhigend, wenn man das so hört? C.S. Lewis, ein bekannter christlicher Schriftsteller, hat mal gesagt, all die Texte in der Bibel, die uns am meisten erschrecken, kommen aus dem Munde unseres Herrn. All die Texte in der Bibel, die uns am meisten erschrecken, kommen aus dem Munde unseres Herrn. Warnungen haben auch immer etwas Bedrohliches. Sie zeigen eine Gefahr an. Man muss natürlich unterscheiden, wer warnt. Ist die Warnung gerechtfertigt? Das muss man schon unterscheiden. Aber Warnungen bieten immer auch Möglichkeiten. Warnungen sind im Grunde genommen, jetzt stelle ich das Warnschild mal so auf, ja? Warnungen sind wie eine Weggabelung. Du hast die Möglichkeit, darauf zu reagieren, dich zu entscheiden, etwas zu verändern. Ein seelsorgerlicher Freund, väterlicher, seelsorgerlicher Freund von mir hat mal mir in einer Situation, als ich bei ihm war und ihm etwas berichtete aus meinem Leben, hat er mir gesagt, Carsten, wenn du so weitermachst, dann wird das und das passieren. Willst du das? Und dann schenkte mir Gott zum Glück die Einsicht, dass ich genau das gesehen habe und gesagt habe, nee, das will ich eigentlich nicht, dass das passiert. Dann sagte er, dann bist jetzt für dich dran zu entscheiden, wie du dich verhältst. Und das hat er aus Liebe zu mir gesagt. Das hat er nicht gesagt, weil er sagen wollte, oh, dem Carsten will ich jetzt mal richtig eins reinwürgen. Ja? Dass der so richtig keinen Bock mehr hat oder was. Nein, der hat das aus Liebe gesagt, um mich vor den Folgen zu verschonen. Und es war ein guter, weiser Rat. Und ich bin so dankbar, dass er mir den gegeben hat. Wenn Jesus uns warnt, dann warnt er immer aus Liebe. Aus nichts anderem. Er warnt aus Liebe. Er warnt vor einer falsch verstandenen Sicherheit, die so trügerisch sein kann in unserem Leben. Und er lädt uns immer ein, schaut auf das Wesentliche. Deswegen gibt sich diese Frage auch, worum drehen sich eigentlich im Alltag meine Gedanken? Was sind meine Wünsche, die mich ständig irgendwie begleiten? Meine Ziele? Wie gehe ich jetzt mit der Krise um, in der wir schon anderthalb Jahre leben? Worauf schaue ich da? Setzt du dein Leben richtig ein? Was beunruhigt uns mehr? Die Inzidenzzahlen steigen wieder. Und besonders, wenn jetzt ab heute alle Reiserückkehrer getestet werden, werden sie noch weiter steigen. Mir hilft immer noch mal das Einordnen. Inzidenz 100 bedeutet, eine Person von 1000 Personen hat einen positiven Test. Das ist Inzidenz 100. Und trotzdem, Menschen sind beunruhigt. Aber jetzt die Frage, sind wir auch beunruhigt über das, was Jesus hier sagt in der Bergpredigt? Was beunruhigt uns mehr? Ich denke, wenn uns das Erste mehr beunruhigt als das, was Jesus sagt, dann ist etwas aus dem Lot geraten in unserem Leben. Und dann ist das zu korrigieren. Die Frage ist bloß, will denn Jesus, dass wir ständig beunruhigt sind? Wenn er das, was er in der Bergpredigt spricht, so radikal und so krass formuliert? Eigentlich kenne ich Jesus so nicht. Deswegen kommen wir zum letzten Gedanken. Wisst ihr, das Tolle ist, Jesus verbindet seine Warnung mit einem Versprechen. Das eine Haus bleibt ganz und das sind 50%. Das eine Haus bleibt ganz, ist euch das gleich ins Auge gestochen, als ihr diesen Text gehört habt? Also mir ist das nicht so gleich ins Auge gestochen, als ich den gelesen habe, sondern wir sind immer auf das fixiert, was da Schlimmes passiert. Aber dass er sagt, das eine Haus bleibt ganz, und so ist es ja oft mit den Versprechen Gottes. Wir hören die gar nicht, weil wir auf so ganz andere Dinge fixiert sind. Er sagt, das bleibt ganz. Mich hat das erinnert, als wir aus dem Urlaub nach Hause fuhren, kamen wir in Schaffhausen vorbei, am Rheinfall. Und das Tolle ist ja, da hat das Wasser eine Wahnsinnskraft, aber es ist gelenkt irgendwie. Also es ist in dem Moment nicht gefährlich. Aber ich wollte euch nochmal einen Eindruck verschaffen, was das bedeutet, was Jesus hier sagt. Lasst uns das mal anschauen. Wahnsinn. Und dann spricht Jesus im Grunde genommen von einem Leben, wo oben auf dem Felsen nicht die Schweizer Fahne weht, sondern die Jesusfahne. Ja? Und sagt er, hey, wenn du so ein Leben führst, das ist so, als wenn dein Haus auf diesem Felsen steht, der da mitten im Rheinfall steht und wo nichts passiert. Ein Erweckungsprediger aus dem 19. Jahrhundert, Dwight L. Moody, hat gesagt, bau auf den Fels und fürchte keine Erschütterung. Boah, was ein Wort. Bau auf den Fels und fürchte keine Erschütterung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das hinterfragt aber mein Gebetsleben. Um was beten wir oft? Dass Gott uns vor der Erschütterung bewahrt. Dass irgendwie keine schlimmen Dinge passieren. Ich habe gedacht, jo, ich muss mein Gebetsleben ergänzen. Dass ich darum bete, Herr, schenk mir, dass deine Liebe so tief in mir wohnt, dass ich keine Erschütterung fürchten muss. Egal welche kommt. Aber weil ich so mit dir verbunden bin, nicht, dass mir das nichts ausmacht, dass ich gefühlsmäßig dann sozusagen immer nur auf dem High-Level lebe. Nein, dann kann ich ganz unten sein. Und trotzdem weiß ich, keine Erschütterung kann mir das Wesentliche nehmen. Bau auf den Fels und fürchte keine Erschütterung und bete darum, dass Gott dich in deinem Leben so auf den Fels bauen lässt, dass du ihm so vertraust, dass du das Richtige in deinem Leben etablierst, diese Liebe. Und jetzt fragen wir nochmal, was ist jetzt eigentlich mit dem Tun gemeint, was Jesus hier sagt? Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt oder der es tut, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Jesus sagt, wenn du die Bergpredigt 1:1 umsetzt, dann kommst du in den Himmel. Blöde Nachricht. Nein, das ist aber ein Missverständnis, was Leute haben. Die haben den Eindruck, Jesus macht es nicht nur wie die Schriftgelehrten und wie die Pharisäer, sondern Jesus legt die Latte noch 3 Meter höher. Also für die Leute war klar, wenn wir das, was uns die Schriftgelehrten und Pharisäer tun, da müssen wir uns schon sehr anstrengen, um da drüber zu kommen. Aber jetzt legt Jesus die noch 3 Meter höher, wo jedem klar ist, Nietzsche war, das wird nichts. Und das war eine Enttäuschung für die Hörer, weil sie plötzlich gemerkt haben, Mensch, wir haben ja bisher aufs Falsche gesetzt. Dann ist ja alles falsch. Was heißt tun? Das Erste, was tun heißt, heißt erkennen. Ich erkenne. Ich krieg's nicht hin. Jemand hat die Bergpredigt mal bezeichnet, es ist ein erschreckender Aufruf zur Buße. Dass ich sage, Herr, ich bin so weit davon weg, was du da sagst. Das geht doch gar nicht. Wie soll denn das gehen? Und wenn du denkst, ach, Bergpredigt ist doch ganz easy, dann lade ich dich ein, lies sie mal. Sind in meiner Bibel 7 Seiten. Kann man schaffen. Dann lies sie mal und bitte darum, dass Gott dir die Augen öffnet und das sozusagen mit deinem Leben spiegelt. Eigentlich ist es ein Erschrecken. Das Tun beginnt mit dem Erkennen, Herr, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Das geht nicht. Wenn ich in mein Herz reingucke, ja, funktioniert überhaupt nicht. Jesus hat ja ausgelegt, zum Beispiel Mord. Die Pharisäer und Gesetzesgelehrten haben, also wenn du einen gekillt hast, dann wirst du verurteilt, dann hast du gemordet. Und Jesus sagt, nee, schon wenn du anfängst, jemanden zu hassen, in deinem Herzen passiert, das merkt noch keiner, dann hast du schon gemordet. Dann frage ich mal in die Runde, wie viele Morde habt ihr schon begangen in eurem Leben? Ja? Eigentlich seid ihr Hochverbrecher. Da reicht lebenslänglich gar nicht aus. Bei mir auch nicht. Ja, das sind wir alle. Also erkennen, Herr, ich bin so verzweifelt weg von dem, was du eigentlich mit deiner Liebe meinst. Und der zweite Schritt beim Tun ist, ich kehre um. Ich sage, Herr Jesus, es gibt nur einen, den ich brauche, und das bist du. Ich brauche Erlösung von diesem alten, blöden Typen da, dessen Herz völlig anders ausgerichtet ist, als du das willst. Und davon brauche ich Erlösung, Herr, von aller meiner Schuld, von mir selber. Ich brauche dich. Und zwar ganz. Und ich will dir vertrauen. Das ist der zweite Schritt. Ich kehre um zu Jesus. Und der dritte Schritt heißt, ich setze ab jetzt auf den Heiligen Geist. Das ist die Hilfe von außen, die ich brauche. Nicky Gamble, der hat den Alpha-Glaubenskurs erfunden quasi, der hat geschrieben, der Heilige Geist allein kann uns fähig machen, die Lebensweise zu erreichen, die Jesus uns vor Augen gestellt hat. Das können wir selber nicht, das kann nur der Heilige Geist in uns. Ohne den Heiligen Geist sind die Maßstäbe der Bergpredigt für uns unerreichbar. Leben aus dem Heiligen Geist, Herr, jeden Morgen und sagen, Herr, ich kann es nicht, aber ich gehöre doch jetzt dir und ich brauche deinen Geist, damit diese Liebe mich bestimmt und mein Fokus ist in allem, was ich denke, rede und tue. Das ist Leben aus dem Heiligen Geist und wir werden, wenn wir das tun, werden wir merken, wie uns Gott verändert. Und es geht gar nicht darum, über diese Latte der Bergpredigt zu springen, sondern ich glaube genau, dass Jesus die so hoch hängt, damit er sagt, Leute, versucht es gar nicht erst. Versucht nicht, euch das selber zu verdienen, indem ihr das schafft. Vergesst es. Deswegen verschärft er das so. Er sagt, nein, kehrt um zu mir und zu meinem Geist und fangt an, aus dem zu leben. Das ist das Entscheidende und dafür muss ich mich entscheiden. Und dafür muss ich mich im Grunde genommen jeden Tag entscheiden, dass ich das will. Ich muss nicht jeden Tag mich für Jesus entscheiden. Wenn ich einmal zu ihm gehöre, gehöre ich zu ihm. Aber ich muss mich jeden Tag neu entscheiden, ihm wieder heute zu vertrauen. Und ihn zu bitten, dass sein Heiliger Geist mich heute leitet. Und ich ermutige euch, nicht aus der Panik heraus, das will ja Jesus nicht, sondern auf dieses Versprechen schauen, was er sagt, hey, dein Haus bleibt bestehen, super, leb so. Wir wünschen uns alle Lebenserfüllung, aber ich glaube, die wirkliche Lebenserfüllung finden wir nur dort, wo wir Jesus, die uneingeschränkte Autorität über unser Leben geben. Nur dort finden wir wirklich erfülltes Leben. Anders finden wir es nicht. Und deswegen schließe ich nochmal mit diesem tollen Satz, bricht euch den ein, von Dwight L. Moody. Bau auf den Fels und du brauchst keine Erschütterung zu fürchten. Lass uns das mal gemeinsam sagen. Bau auf den Fels und du brauchst keine Erschütterung zu fürchten. Halleluja. Amen.